Ich habe mal einmal, sind mir die Tränen gekommen, das war irgendwann mal, das war brutal. Das war ein wahnsinnig schönes Gefühl und das muss ich auch mit Stolz so wiedergeben. Es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl, wenn dir 400 Leute, aber wirklich 400 alle, applaudieren.
Herzlich willkommen bei meinem Podcast Glücklich im Regen. Mein Name ist Kirsten Vater und ich erzähle dir, wie du dein Leben selbst in die Hand nimmst, egal wie die aktuellen Umstände sind, mit Sonne oder Regen. Hallo zu dieser neuen Folge. Heute starte ich direkt mit meinem ersten Interview in diesem Podcast. Früher war er ein gefeierter Rennfahrer mit eigenem Rennteam, Fahrtrainer für Audi und andere Rennsportorganisationen. Dann, vor mittlerweile 20 Jahren, kam die Bremse. Diagnose Parkinson. Ich bin glücklich und stolz, ihn und seine Ehefrau heute in meinem Podcast begrüßen zu können. Hier sind meine Mutter Ilse und H.G. Müller, mein Dad.
Hallo, servus.
Hallo, Kirsten. Wir freuen uns, bei dir zu sein.
Wie geht es euch hier, Gast in meinem Podcast zu sein? Wir saßen beim gemeinsamen Abendessen und jetzt steht das Mikrofon vor eurer Nase.
Es ist ein bisschen aufregend, vor dem Mikrofon zu sitzen und da alles richtig zu machen.
Ja, das stimmt. Also wir sind schon ein bisschen aufgeregt, ne?
Ein bisschen aufgeregt, ja. Mir ist noch nie passiert, dass ich mit meiner Tochter irgendwo sitze und bin aufgeregt.
Da wird's ja Zeit.
An Parkinson erkrankt erlebst du, HG, die Verlangsamung deiner Bewegungsabläufe und andere Einschränkungen als tagtägliche sportliche Herausforderung. Du musst viel trainieren. Deine echte sportliche Leidenschaft jedoch war der Automobilrennsport. Wie geht's dir heute mit deiner Krankheit?
Diese Krankheit, dieses Parkinson, ist sehr einschränkend auf den üblichen Tagesablauf. Man muss Geduld haben und man muss sich zusammenreißen und man darf sich nicht aufgeben. Man muss kämpfen und nochmal kämpfen.
Hat natürlich mit Schnelligkeit nichts mehr zu tun, diese Krankheit. Aber Gott sei Dank sind wir in der Lage, ein relativ normales Leben zu führen, da wir eine sehr gute Neurologin haben und du sehr gut eingestellt bist.
Okay. Ich denke, wir drei sollten in den nächsten Wochen nochmal eine separate Folge zur Parkinson-Krankheit und was sie konkret für euer Leben bedeutet, aufnehmen. Doch heute geht es erstmal um den Motorsport. Wie kommt man als junger Erwachsener auf die Idee, Autorennen fahren zu wollen? Und wie schafft man es dorthin?
Erstmal ist eine grundsätzliche Faszination für Automobilsport da. Meine persönliche Motivation war: Besuch doch mal ein Autorennen. Und da war meine Bundeswehrzeit in Koblenz am Rhein. Das ist in einer gewissen Nähe zum Nürburgring. Da hat mich in Bann gezogen, ja, absolut. Ab erstes Mal, das war so Anfang der 60er Jahre, bin ich da reingerutscht.
Mit wachsender Begeisterung, ne?
Mit wachsender Begeisterung zurückgekommen, ja. Eine tolle Lehrzeit war, von manches war am Wochenende dort oben zu verbringen. Dort oben sah ich jetzt am Nürburgring in der Eifel, wunderschöne Landschaft. Also ein mittendrin in dem Waldstück ist halt eine 25 Kilometer lange Rennstrecke. 25 Kilometer, sage ich nochmal betonend, 25 Kilometer. Es gibt nirgendwo noch was Gleichwertiges oder was Gleichartiges. Dieser Nürburgring ist weltweit die einzige Strecke, die mit so einer enormen Länge versehen ist.
Und du warst heiß darauf, selber etwas zu tun.
Ganz klar.
In diesem Sport.
Es ging darum, bei der Nürburgring Nordschleife ist es so, diese Kurvenbeherrschung, diese eine Vielzahl von Kurvenkombinationen, den du nicht auf einer anderen Rennstrecke siehst, sondern dieses einmalige Berg hoch, Berg runter, links rum, rechts rum. Da dauert jahrelang, bis du diese Strecke in Perfektion fährst. Perfektion heißt keinen kleinen Fehler drin haben, sondern nur die Ideallinie beherrschen und Der Spaßfaktor ist unglaublich, indem du immer mehr feststellst, dass du diese Nordschleife entgegengehen kannst durch Leistung und durch ein gutes Auto und durch Fahrfreude, absolute Fahrfreude. Es hat ja diese Scuderia Hanseat seinerzeit schon gegeben, die gibt schon über 50 Jahre, um den Nürburgring kennenzulernen. Die, du hast sonst keine Chance, und die Chance gab dir die Teilnahme an dem Fahrerlehrgang Scuderia Hanseat, der über gute Instruktoren vermittelt, wie die Linie ist, wie die Rennstrecke zu befahren ist. Meine Eltern hatten mir mit ihrer finanziellen Unterstützung die Möglichkeit gegeben, sehr früh schon an Fahrerlehrgängen teilzunehmen. Und das so ging das Treppchen für Treppchen nach oben. Die Dinge, die heute so nicht gerne gesehen werden, machte den Sport so attraktiv. Es kann Benzin riechen oder Öl riechen wie ein Parfüm. Das ist, wenn man die Faszination hat.
Ab den 80er Jahren warst du dann aktiver Rennfahrer auf der Nordschleife des Nürburgrings und hast dich alljährlich beim 24-Stunden-Rennen bewiesen. Gemeinsam mit Klaus-Theo Gärtner alias Detektiv Matula aus der Krimiserie Ein Fall für zwei habt ihr mit Keine Macht den Drogen eine populäre Initiative der deutschen Bundesregierung im Motorsport repräsentiert.
Wir haben überwiegend uns mit Langstreckensport, Tourenwagensport beschäftigt, und da war eben der Langstreckensport enorm wichtig. Welchen Fahrer hast du, oder habe ich, wenn man von mir ausgeht, welchen zweiten Fahrer haben wir, der genauso schnell ist oder möglichst so schnell ist und auch keine Unfälle baut und bringt das Auto so zurück, wie wir es uns wünschen. Also das ist ein Teamgedanke, der hier vorherrscht. Ich hatte das Glück, mit einem Freund, dessen Autohaus Becker in Friedberg mir alles ermöglichte, wie Mechaniker stellen und so weiter und so fort, und alles zusammengewürfelt, dass wir sagen können, wir können antreten, ohne in finanzielle Nöte zu kommen. So war das auch, und Motorsport ist grundsätzlich teuer. Egal welches, ob du ein Kartrennen fährst, ob du was du auch betreibst, es ist ein grundsätzlicher Kostenfaktor, der dein bisheriges Budget irgendwie übersteigt.
Und jetzt, ja gut, das war aber damals zu deiner Zeit, als du selber eingestiegen bist, noch etwas anderes. Ja, damals wurde ja auch alles selber arrangiert, wenn du 24-Stunden-Rennen gefahren bist. Da wurden die Brötchen geschmiert, die Mechaniker waren Freunde, die haben geschlafen im LKW oder wir auch. Es war einfach eine große freundschaftliche Basis.
Ja, Basis für diese Sportart, Motorsport.
Dein richtiger Name ist Hans Günther. Am Anfang deiner Laufbahn kam während eines 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring Motorsportkommentator Kalli Hufstadt, in 2004 verstorben, mit diesen Worten auf dich zu. Er sagte damals: Wer kann sich diesen langen Vornamen merken, lieber Hans Günther, mit Ü zusammengeschrieben und mit TH? Kurz, knackig und werbewirksam wollen wir von dir berichten. Spontan schautest du auf dein Autokennzeichen, denn damals und jetzt warst du ja auch wohnhaft im Hochtaunuskreis. Das Naheliegende wurde sichtbar. Das Kennzeichen, das offizielle Kennzeichen des Hochtaunuskreises ist HG. Seither wirst du HG genannt. Für Hochtaunuskreis und gleichzeitig für Hans Günther. Hattest auf deinem privaten Fahrzeug immer das passende Kennzeichen zu deinen Initialen? HG, M für Müller.
Das steht schon auf den Nummernschildern deiner Autos. Die Leute müssen wissen, wer mit HGM ist. Der Rennfahrer und der Teamchef. Und das hat sich sehr gut angelassen. Das war ein sehr wichtiger Hinweis von Kalli Hufstadt. Damit hatte ich auch meine Marke.
Mehr als 30 Jahre lang hast du als Chefinstruktor des Sportfahrerlehrgangs Scuderia Hanseat Nürburgring unzähligen Lehrgangsteilnehmern in Rennsportatmosphäre das Fahren der Ideallinie vermittelt.
Bei diesem Fahrerlehrgang Scuderia Hanseat habe ich enorm viele Leute kennengelernt, die den Weg des Motorsportlers einschlagen wollten. Und der war genau für jeden, das Recht für jeden Einzelnen, ein wunderbarer Einstieg A in den Motorsport, B in sicheres Fahren. Ich habe den Nürburgring habe ich erklärt. Haben die eben so gefahren, wie ich ihn vorgegeben habe, und dann war es sehr gut. Das ist eine gute Begabung, ja, dass einer durchgefahren hat. Ich so, das ist eins. Sag ich, nee, das ist fünf. Weil der hatte Slicks drauf, also gute Reifen, die viel Haftung hatten. Und der hat jetzt abgewaschene, schlechte Reifen gehabt.
Straßenreifen.
Ja, Straßenreifen. Da kriegt er eine bessere Note wie der mit den Rennreifen. Denn der war mit den Rennreifen weit nicht so schnell wie der andere. Und das musst du, diese Diskrepanz, die da drin liegt, ja, in der Bewertung, das haben die auch so geschätzt. Ja, dass einfach ich keine 0815-Bewertung gemacht habe, sondern alles
individuell.
Da habe ich alles in die Bewertung reingenommen, und zwar auf Schnelligkeit. Und da kommt der nächste schon. Alles, was du gerne machst, setzt sich gut. Kannst du gut vermitteln.
Ja, stimmt.
Denn von den Teilnehmern wurde erkannt, der macht den Dienst nach Vorschrift und der lebt dafür.
Ja, du hast ja wohl dafür gelebt, das muss man sagen.
Gottlob habe ich das vereinnahmt, das Talent und die...
Ja, und wer hat die Möglichkeit, in seinem Beruf das zu machen, was ihm am meisten Freude macht?
Ja, ist klar, also, ja, muss ich auch sagen, das war einfach eine persönliche Dankeschön irgendwie vom lieben Gott oder woher auch immer, wo ich entsprechend von mir einbringe und krieg so viel zurück. Die haben mich vergöttert. Es klingt zwar jetzt alles ein bisschen sehr anmaßend, aber ich getraue mich hier nochmal am Sender zu sagen, die haben mich vergöttert. Und nichtsdestotrotz kann ich heute sagen, es ist gut, dass es rum ist. Es geht nicht mehr durch die Krankheit Parkinson. Aber was mir die Teilnehmer zurückgegeben haben, als die Teilnehmer mir zurückgegeben haben, habe ich unendlich viel Selbstbewusstsein bekommen. Unendlich viel.
Dass sie ja überhaupt so sehr viel zurückbekommen.
Ja, immer.
Was du reingegeben hast, sagt man ja heute, das hast du eben auch wieder zurückbekommen.
Ja, ist auch an alles.
An Spaß, an Freude, an Lehren und ja.
Nee, es waren auch viele bedeutende Persönlichkeiten, die zu mir gekommen sind und haben gesagt, Müller, was wir hier machen, ist das Größte, das haben wir noch nie erlebt. Die Lehrgangsleitung sprach mich an und sagte, sie kriegen morgen den König von Schweden mit seinem Sohn zum Lernen. Karl Gustav von Schweden war sehr überzeugt von seinen fahrerischen Leistungen und ich habe ihm eine Linie erklärt, die musste er dann fahren und dann versuchen sie es nochmal. Das und das und das war fehlerhaft, das und das und das können sie besser machen. Gerhard Berger gibt ihnen den Helm als Formel-1-Fahrer und das ist eine Auszeichnung. Und sie sind recht langsam gewesen und da war ganz konsterniert, wieso langsam. Ja, ich habe ihm dann einige Informationen noch gegeben, die er einbauen sollte in seine Fahrpraxis und war die nächste Runde. Der König ganz streng mich angeguckt. Und ich habe nur gesagt, geht doch, danke. Es hat ihn sehr provoziert und nachher beim Abendbuffet kam er dann zu mir, beziehungsweise hat mich gebeten, zu ihm an den Tisch zu kommen und er sagt, ich wäre ein frecher Hund, aber er sagt, mir wird das verziehen, weil ich auch große Leistungen bringen würde bei diesen frechen Äußerungen. Es war die Scuderia Hanseat, die alle Teilnehmer zum Abschlussabend gebeten hatten. Es sind das ungefähr 400 Teilnehmer mit ihren Begleitungen, mit ihren Ehefrauen und Kinder teilweise. Also es war ein Riesenauftritt, den da die Organisation bewältigen musste, bin ich dann hoch auf die Bühne und da haben die Standing Ovation für meine Tätigkeit als Instruktor 10 Minuten lang nur getobt, weil die gehen auf den Tisch. Ich habe einmal, sind mir die Tränen gekommen, das war irgendwann mal, das war brutal. Das war ein wahnsinnig schönes Gefühl und das muss ich auch mit Stolz so wiedergeben. Es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl, wenn dir 400 Leute, aber wirklich 400 alle applaudieren. So eine Hymne zu kriegen, eine Hymne in Form von Applaus, hast nicht aufgehört, die haben applaudiert bis zum geht nicht mehr. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Da war es wichtig, dass ich bei der Scuderia war. Mir wäre im Leben viel entgangen, wenn ich das nicht gemacht hätte.
Deine 25-jährige Zugehörigkeit zur Audi Driving Experience als Instruktor auf präparierten Schnee- und Eisflächen sowie auf allen großen Rennstrecken der Welt forderte all deine Kraft und Energie. Doch hier lebtest du deinen Traum.
Wer hat denn Gelegenheit, mal mit dem Auto auf Eis und Schnee zu fahren, zu bewegen, Auto und Schnee, Eis zu bewegen und schnell und sicher? Und das war, Audi hat enorm viel Geld investiert und hat Parcours gebaut. Aber zum Beispiel ein Parcours, eine Streckenlänge waren fast 10 Kilometer lang. Eine Streckenlänge auf einem See zugefroren. Das war faszinierend, was man da. Da hat man erstmal verstehen können, was ein Auto kann auf Eis und Schnee, was ein Auto umsetzen kann, wenn der Fahrer ihn richtig bedient. Ja, es war faszinierend, ich muss es nochmal sagen, wie alle Leute nach dem dritten Lehrgangstag ein Niveau hatten, wie es kaum vorstellbar war. Also ein Audi Quattro zu bewegen ist zwar eine große Kunst, aber es muss alles erstmal umgesetzt werden bei hohen Geschwindigkeiten, ja. Das ist, und es waren hohe Geschwindigkeiten. Wir sind beim Eis bis zu 130, 140 gefahren. Das stellt man sich gar nicht vor, wie das geht, ja. Aber es war ja auch, man muss es sagen, es war ein Lehrgang, aber man hat auch gleichzeitig eine Präsentation daraus gebaut, auch eine Präsentation des Audi Quattro, habe ich für Reserven in seinem Quattro. Und da konnte man, das Auto hat für sich gesprochen und hat die Leute nur staunen lassen. Und wir waren die stolzen Repräsentanten, die dieses Auto präsentiert haben. Und jedes Jahr ein neuer und es war... Wir waren alle sehr stolz auf unsere Marke, das kann man heute sagen und es wird auch immer so bleiben, da wird sich nichts dran ändern. Mit Audi Quattro ist das eine Faszination, wie sich so ein Auto bewegt. Im Winter hatten wir Trainingsfläche in Seefeld in Tirol, eine Seefläche, die resultierte aus einer großen Alm, eine Wiese und die wurde geflutet mit Wasser und dann bei den Temperaturen war das schnell eine Eisfläche und die wurde dann befahren. Aber wir haben auch in Saalbach noch eine Fläche, die wurde ähnlich gehandelt, auch eine geflutete Wiese. Finnland war das Land der 1000 Seen. Wir hatten 1 Meter dickes Eis, ja, durch den täglichen Frost, der da war. Es ist nicht zu schildern. Es ist nicht zu schildern.
Also da wurde ja dann nur auf Eissee
nur
gefahren.
Auf ja, genau. Mit hohem Schwierigkeitsgrad ist das geprägt worden, dass viele Drifts gefahren wurden, Powerslide und es war...
Na gut, man hörte dabei jetzt ja wieder heraus, dass du riesen Freude daran gehabt hast und das hast du in deinem Beruf ja gehabt. Ja, von Anfang bis Ende man sagt, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Und
das kann man so sagen, ja. Da stehe ich auch heute noch dazu. Ja, das war das Beste, was ich mir anbieten konnte und das Beste, was ich den Kunden anbieten konnte. Und das hat mich bestärkt, ja, diesen Beruf weiterzumachen. Und trotz viel Aufwand und Disposition mit dem Flieger, Disposition mit dem Auto und einfach ist man an die Grenze gegangen. Dann wurde ich schon ab und zu mal, habe ich gemerkt, jetzt sind meine Grenzen da. Dann bin ich von Holland nach Seefeld, von Seefeld nach Holland, von Holland nach Belgien, nach Berlin und ja. dann wieder nach Seefeld und dann nach Hause. Ja, 3 Tankfällenverfahren und kurz vor dem Kollaps. Man war privilegiert, dazu zu gehören. Heute gibt es auch gar nichts zu rühren oder schlecht zu reden. Es hat sich alles gelohnt.
Du trainiertest selbst Michael Schumacher auf Schnee und Eis. Seit seinem Skiunfall am 29. Dezember 2013 bangt die Welt um ihn und hofft auf sein baldiges Wohlergehen. Die schöne Erinnerung an seine wiederholten Einladungen in das Winterquartier der Familie Schumacher nach Norwegen gehören gewiss zu deinen persönlichen Highlights.
Es war eine tolle Geschichte. Ich möchte nicht missen, diesen Mann kennengelernt zu haben und zu sagen, hey Michael, du bist ein toller Mensch. Und das muss ich sagen, aus dem Erlebnis raus, dass er jetzt mit dem Ski verunglückt ist und hoffe ja, dass er wieder zu sich kommt oder beziehungsweise dass er das Erlebnis wieder hat, seine Familie zu hören, zu sehen. Ja, es ist, es fällt mir schwer, das weiter zu schildern, weil da hängt man gleich durch. Wenn man eine Ungerechtigkeit im Leben sieht und beurteilt die und sieht dann Michael Schumacher in seiner Art vor dem Motorsport erfolgen, denn es gab ja eine Zeit vor dem Motorsport, da hat er mit seinem Bruder Ralf und seinem Vater Rolf eine kleine Kartbahn gehabt, eine ganz kleine, eine Mickey-Maus-Kartbahn. Die hat er in Kerben aufgezogen und war in Dreck und Speck, die hat er an den Karts geschraubt und die ganze Kartbahn, die war nachher eine große Kartbahn, eine Europameisterschaftskartbahn, wo er dann seine Talente offenbaren konnte und dann ging's los. Und dann hat man den Michael Schumacher gesehen. Er hat Kart gefahren wie vom anderen Stern. Wie vom anderen Stern. Und immer die Bescheidenheit im Vordergrund. Boah, Wahnsinn. Das ist nicht zu schildern. Keiner kann ihn beschildern. Alles ist zu wenig.
Der beste Autofahrer der Welt, der sich wirklich mehr als jeder andere etwas auf sein Können einbilden durfte, lädt in seiner Freizeit ein, um sich coachen zu lassen. Das spricht von der charakterlichen Größe Michael Schumachers. Unsere allerbesten Wünsche an den sympathischsten Formel-1-Rennfahrer aller Zeiten. Dein Rennteam HG Müller Sports hat in den Serien Formel Volkswagen, Seat Cup und VLN Langstreckenmeisterschaft auch mehrfach die Meisterschaft gewonnen und in der DKM Deutsche Kartmeisterschaft fördertest du den Nachwuchs junger Talente.
Das eigene Rennteam ist wahnsinnig teuer. Man muss auch davon ausgehen, dass du mehr investieren musst, wie du in der Vorkalkulation hast. Du musst, auf einmal hast du mehr Reifen, auf einmal hast du mehr Autos zur Verfügung, auf einmal musst du immer noch aufstocken und dann noch aufstocken. Und dann bist du großzügig und sagst, da kommt ein Fahrer, den hättest du gern, aber der muss dir das Geld bringen. Und der ist nun ein raffinierter Hund und sagt, du kriegst das Geld, aber erst mal ein Vierteljahr und dann, jetzt lass mich erst mal fahren, ich gewinne dir auch die Strecke und man hat viel linke Vögel erlebt. Weil da habe ich zu viel gemollt, da habe ich mich überschätzt, rein finanziell überschätzt und habe Fehler, die man im Leben machen kann, habe ich auch gemacht. Ja. Im Endeffekt war es richtig, alles, was ich gemacht habe. Wie du dich darstellst, hat das keiner von uns geschafft, so wie er das Auto aussieht. So kann auch euer Rennwagen aussehen, so gepflegt, so edel. Weil du hast das Marketingdenken hast du in Sport gebracht. Das war gut, aber dann hast du nicht rechtzeitig erkannt, dass das auch andere Seiten haben kann. Du hast nur ins Gute geglaubt. Ja.
Bei all diesen aufregenden Tätigkeiten blieben nur wenige Übernachtungen pro Jahr im eigenen Zuhause. Das hat eure Ehe damals nicht gut vertragen und ihr ließt euch scheiden. Doch nach 10 Jahren der Trennung wurdet ihr erneut ein Ehepaar.
Eine einmalige Situation ist die Scheidung von meiner Frau. Und nach 10 Jahren Scheidungszeit gehen wir wieder zum Standesamt und lassen uns trauen.
Jetzt haben wir uns nochmal getraut, das stimmt. Ja.
Und das ist, für beide ungewöhnlich, dass sie den Schritt nochmal machen. Man hat doch gesehen, dass es nur eine Entscheidung gibt im Leben für einen Partner.
Das Ganze hat natürlich auch einen Nachteil gehabt, ne? Du warst ja fast nie zu Hause. Du hast zwar dort das erlebt, was man im Berufsleben haben sollte, besser konnte es nicht sein. Aber dann, war auch unsere Ehe zu Ende.
Und nach 10 Jahren sind wir wieder zusammengekommen.
Ja, ist ja eher eine Seltenheit, ja, dass das so wieder passiert.
Das ist ein schöner Abschluss, weil es ja kein Abschluss ist. Es geht auf der anderen Ebene privat weiter.
Du fährst heute selbst kein Auto mehr. Träumst du manchmal heimlich von Motorengeräusch und Reifenabrieb?
Ich sehe, ich merke und sehe, man darf nicht blind sein, man muss sich das vor Augen halten. Das ist nicht mehr möglich. Es war auf zu hohem Niveau. Es fehlt schon, aber es ist nicht so, dass es weh tut. Es ist eine Tatsache, dass ich das habe, dieses Manko. Es ist eine Krankheit, die ist nicht schön, die ist nicht liebenswert. Sie ist aber da. Und wenn es betrifft, der muss zupacken und der muss ehrlich zu sich selbst sein und zu der Situation, die ihn beherrscht. Ich sage euch nur, dass der Sport ein großes Hilfsmittel ist, diese Krankheit zu bewältigen. Alle, die mich jetzt gehört haben oder die von mir wissen, viele Grüße. Das Beste, was ich euch wünschen kann, ist Gesundheit. Habt euch lieb, seid nett zueinander. Es war ganz großartig, wie meine Tochter das hier macht. So, liebe Freunde, wir sind am Ende.
Macht es gut, bis wir uns vielleicht mal wieder hören.
Ja.
Vielen Dank, dass wir heute da sein durften. Wir hoffen, wir haben euch auch etwas unterhalten und sagen Tschüss.
Und ich sage Rock on.
Ich bedanke mich riesig bei euch beiden und verabschiede mich von euch und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Auf bald und bis demnächst. Den Link zu Ilse und HGs Instagram- und Facebook-Profil packe ich dir bei dieser Folge unten in die Shownotes, also in die Podcast-Beschreibung. Abonniere diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen. Lass mir gerne deine positive Bewertung da und folge mir auf Instagram @kirstenvater für den persönlichen Einblick. Ich wünsche dir eine super schöne Zeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Let the sunshine in.